Audio Now.
Quatschen mit Soße, ein Podcast von Essen und Trinken. Ihrem Magazin für kulinarische Trends, feine Rezepte und guten Geschmack. Chefredakteur Jan Spielhagen ist leidenschaftlicher Hobbykoch und Allesesser. Christina Holstein ist Redaktionsleiterin von essenundtrinken.de und eingefleischte Vegetarierin. In ihrer Versuchsküche empfangen die beiden prominente Köche und kochende Prominente und sprechen mit ihnen darüber, wie, wo und warum Essen den Takt unseres Lebens bestimmt. Währenddessen wird im Hintergrund geschnibbelt, gebrutzelt und gekocht, denn die Magazinköche bereiten live das Lieblingsgericht des Gastes zu. Quatschen mit Soße, der Küchentalk von Essen und Trinken.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen. Hier sind wir wieder in der Versuchsküche von Gunnar und Jahr und wir haben einen Gast, über den ich mich ganz besonders freue. Den Schriftsteller und Journalisten Tarkes Würger. Hallo Tarkes.
Hi.
Ja, hallo auch von mir.
Hallo.
Tarkes, ich möchte dich unseren Hörerinnen und Hörern erstmal ein bisschen vorstellen, weil ich vielleicht nicht alle so ganz genau kennen. Du bist Schriftsteller und Autor, wie ich es eben gesagt habe. Du hast bei der Abendzeitung volontiert, hinterher die Henry-Nannen-Schule gemacht, hier bei Gruner und Jahr, dem Verlag, in dem auch Essen und Trinken erscheint. Dann bist du zum Spiegel gewechselt und hast innerhalb kürzester Zeit eine ganze Reihe sehr renommierter Journalistenpreise abgesahnt, bist nebenbei zum Schriftsteller mutiert, hast ein Buch auf den Markt gebracht namens Der Club, das erstens reißenden Absatz fand und zweitens auch vom Feuilleton sehr gelobt wurde. Hast dann ein zweites Buch nachgelegt namens Stella, für das dich der Feuilleton ganz schön zerrissen hat, worüber wir bestimmt gleich reden werden. Und als wäre das alles noch nicht genug gewesen zu dieser Zeit, ist kurz vor Erscheinen deines zweiten Buches dein Kollege Klaas Relotius als Fälscher und Lügner entlarvt worden. Und bei all diesen Ereignissen habe ich mich natürlich gefragt, ist dir da manchmal der Appetit vergangen?
Ja, das war schon eine harte Zeit, teilweise. Also Klaas Relotius hat mich zwar beschäftigt, aber weniger, weil ich mit dem kaum was zu tun hatte. Und ich muss da gar nicht so eine persönliche Position finden, weil das Aufgabe des Spiegels als Institution ist. Und das wird ja innerhalb des Spiegels aufgearbeitet. Aber das Frühjahr war schon hart. Also das Frühjahr, als ich richtig verrissen wurde, hat teilweise sehr wehgetan und hatte ich nicht immer Lust auf das Zitronenrisotto. Mhm.
Vielleicht müssen wir auch nochmal sagen, man hat diesem Buch und damit auch dir vorgeworfen, dass du die Shoah missbraucht hättest und dass das Buch kitschig sei und zur Schmonzettisierung der deutschen Geschichte beigetragen hättest sozusagen. Inzwischen gibt es viele Stimmen, die sich auch auf deine Seite gestellt haben, aber es war ja wirklich erstaunlich, wie du dafür, dass du noch gar nicht so ein ganz bekannter Autor warst, so kollektiv auf die Fresse bekommen hast. Wie hat sich denn das angefühlt?
Ich glaube, ich kann das am besten beschreiben, wenn ich von dem Abend vor Erscheinen des Buches berichte. Das war der 10. Januar 2019 und so ein Buch hat einen ewigen Vorlauf, logischerweise, weil irgendwann muss man das mal geschrieben haben. Ich habe monatelang recherchiert, ich bin in die Gedenkstätte nach Auschwitz gereist, ich war in Yad Vashem, ich war in Israel, ich habe mit Zeitzeugen gesprochen, ich habe mich von drei Historikern beraten lassen, ich habe das Buch geschrieben. Wir haben ein Lektorat gemacht ein Jahr lang und das geht durch wahnsinnig viele Instanzen und die Resonanz war auch immer toll, wo man jetzt sagen kann, ist ja auch logisch, dass die Resonanz toll ist, weil der Verlag, der das Buch macht, muss es ja auch gut finden. Aber wir haben das vor Erscheinen in, glaube ich, 11 verschiedene Länder, die Übersetzungslizenzen verkauft und so weiter. Und man fiebert diesem Termin des Erscheinens hin. Und am 10. abends habe ich eine Nachricht bekommen per WhatsApp und die hat gelautet, ich glaube, von meinem Kollegen aus dem Verlag, aus dem Hansa Verlag, und die Nachricht hat gelautet, hast du schon die Süddeutsche gelesen? Und ich wusste, was das heißt und das habe ich dann gemacht und es war der härteste Verriss, den ich in meinem Leben gesehen habe.
Was ist da mit dir passiert in dem Moment?
Mit mir ist gar nicht so viel passiert. Auch körperlich fühlt sich das nicht anders an, als wenn man einen lustigen Artikel über Ratten in Malaysia liest, aber ich habe schon, es hat schon, also es hat innerlich wehgetan, also nicht körperlich, sondern ich habe, niemand wünscht sich, glaube ich, so verrissen zu werden. Und in dem Artikel.
Das meine ich mit dem körperlich. Oft ist das ja so, weil dich erschrickt eine Nachricht und das fährt so in den Magen, so ein bisschen wie Jan sagte, das ist dir auf den Magen geschlagen, dann hat man ja keinen Appetit mehr.
Ja.
Kann man sich das so vorstellen?
So nicht. Also ich habe in dem Moment auf jeden Fall nicht drüber nachgedacht, ob ich jetzt was essen möchte. Und habe dann aber gleich sofort Anrufe bekommen. Also da greift dann so eine Kontrollinstanz in so einem Verlag. Also hat sich dann der Verleger, der das Buch auch lektoriert hat, gemeldet und hat gesagt, ach ja, so ein Verriss, das gehört irgendwie dazu. Und meine Agentin hat mich angerufen und ein befreundeter Literaturkritiker hat mich angerufen und Journalisten, mit denen ich zusammenarbeite beim Spiegel. Und mein Bruder, mit dem ich zusammenlebe, saß auf dem Sofa und so 3 Stunden später war ich dann so einigermaßen wieder hergestellt. Und wir haben so eine Flügeltür in unserer Wohnung und ich habe meinen Bruder so am anderen Ende des Raumes auf dem Sofa gesehen und der guckte irgendwann hoch von seinem Handy und er sagt nur, Riesenverriss in der FAZ.
3 Stunden später war klar, das zweite große Feuilleton findet dein Buch auch nicht gut.
Auch nicht gut ist eine Formulierung, die ich hätte ertragen können, aber in dem Text stand unter anderem eines der schlechtesten Bücher der deutschen Nachkriegsliteratur. Das war schon eine sehr, sehr neue Situation. Also gerade weil ich vorher als Schriftsteller das Glück gehabt hatte, viel Lob erfahren zu dürfen. Das war schon hart. Und ich habe mich gefragt, okay, ich habe eine Lesereise jetzt vor mir, die dauert 50 Stationen. Wie mache ich das jetzt eigentlich, wenn das so weitergeht? Und es ging ja erstmal so weiter. Und am nächsten Morgen hatte ich um 9 Uhr, glaube ich, im Saarländischen Rundfunk ein einstündiges Radiointerview und so die 10. Frage vielleicht der Kollegin, die mich da interviewt hat, war, und schon Zeitung gelesen? Und das war schon hart.
Manchmal ist ja Alkohol eine Lösung bei Problemen. Das ist vielleicht der Moment, bei dem ich Marianne Swoboda vorstellen möchte, die heute für uns kocht, dein Leibgericht. Du hast dir von uns ein Zitronenrisotto gewünscht und Marianne, die sich wahnsinnig gut mit Weinen auskennt, hat sich auch überlegt, was wir heute trinken könnten bei diesem heißen Thema.
Genau, Sauvignon Blanc habe ich gedacht, das passt ja oft. Und aus der Steiermark mit Österreich, da ist ein junger Winzer, Hannes Sabati. Ich mag sehr seine Weine und er hat etwas Experimentelleres gemacht diesmal und hat aus dem, das heißt Amphora, hier sein Wein, aus dem Tonsteingefäß, also eine ganz alte, traditionelle Weinart, wie das in Georgien immer so nach wie vor zelebriert wird. Und genau, das ist jetzt von 2013, auch schon ein bisschen älter und ja, Maischegärung, deswegen ein bisschen oranger, als man das kennt.
Ein Orangewein?
Ein Orangewein, kann man sagen. Ein bisschen speziell, aber ich finde, man kann sich gut eintrinken und ich mag es doch, meine Vielfalt im Wein zu haben.
Wie bist du auf den Wein gekommen?
Auf den Wein bin ich tatsächlich auf eine Messe gekommen, okay. Genau. Und ihn, Hannes Sabati, habe ich aber auch schon vor 5 Jahren kennengelernt in der Südsteiermark. Ich habe ihn mal besucht und das war jetzt.
Ja, und beschreib doch mal die Farbe für unsere
Hörer. Genau, die ist also ja sehr speziell. Bernstein, würde ich sagen, so eine bernsteinige Farbe. Genau. Schöne Viskosität, Dichte, das kommt natürlich durch die Zeit auch und diese Maischegärung heißt, dass der Wein, Weißwein, Kontakt mit der, auf der Haut hat, was ja ungewöhnlich ist. Im Rotwein macht man das, im Weißwein nicht. Da zieht man das Most ziemlich schnell ab und dadurch hat das jetzt eine Griffigkeit und auch eine gewisse Gerbstoffigkeit, Tannine. Genau. Für mich auch so wie Orangewein, ich habe ein bisschen Orangenschale in der Nase. Und ja.
Ja, sehr toll. Schön. Vielen Dank.
Okay, sehr gerne.
Ja, dann lasst uns doch anstoßen.
Tages war denn manchmal so ein Glas Wein auch tatsächlich eine Lösung dann? Also bringt das dann runter?
Nee, ich habe während meiner gesamten Lesereise, die gedauert hat von eben dem 11. Januar, also dem ersten Tag des Erscheins, bis hin zu bis zum 30. März habe ich überhaupt keinen Alkohol getrunken.
Deshalb?
Wegen der Lesereise, ja. Also das ist eine Lesereise, ist völlig unabhängig davon, ob man vom Feuilleton zerrissen wird, einfach wahnsinnig anstrengend. Also ich bin 5-mal die Woche, stand ich abends auf einer Bühne vor meistens mehreren 100 Leuten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mhm. Irgendwie dazwischen viele Interviews und einfach sehr viel, sehr so eine Art von Stress, mit der ich mich auch nicht so auskenne. Ich bin jetzt auch irgendwie nicht irgendwie kein alter Hase, der irgendwie weiß, wie das halt so ist, irgendwie auf Lesereise, sondern das war auch die krasseste. Vorher habe ich ein paar Mal aus dem Club gelesen gehabt und plötzlich hatte ich so eine Lesereise einmal irgendwie quer durch drei Länder. Und da wusste ich, ich brauche da alle Kraft, die ich habe. Und wenn man irgendwie sich abends dann irgendeine halbe Flasche Wein reinstellt, dann hast du nicht unbedingt mehr Kraft am nächsten Morgen, sondern eigentlich eher weniger. Und deswegen habe ich darauf verzichtet.
Ist man auf so einer Lesereise manchmal einsam?
Meistens eigentlich. Also das ist das Interessante an diesem Beruf des Schriftstellers, dass man grundsätzlich relativ viel einsam ist. Also
wenn man alleine schreibt und alleine nachdenkt.
Genau, du denkst alleine, du machst eigentlich fast alles alleine. Aber ich, interessanterweise finde ich es trotzdem eigentlich ganz schön. Also ich glaube, alleine sein.
Was heißt trotzdem? Alleine sein ist ja per se nichts Negatives, oder?
Ja, aber ich glaube schon, dass in unserer Gesellschaft es oft als seltsam betrachtet wird, wenn
ja?
man.
Ja.
Also
Wenn man gern alleine ist. Ja, man gilt schnell als Einsiedler vielleicht oder als gesellschaftsunfähig oder so, das kann ich mir schon vorstellen.
Also ich höre schon öfter, dass ich seltsam ist vielleicht das richtige Wort. Das ist,
bist du denn seltsam?
Ich glaube, wir sind wahrscheinlich alle auf unsere Art seltsam, aber ich fühle mich oft alleine wohler als in Gesellschaft. Was nicht heißt, dass ich nicht gerne in Gesellschaft bin, aber ich umgebe mich zum Beispiel gerne mit meinen engen Freunden, aber ich bin jetzt nicht so ein Typ, der es toll findet, irgendwie, und dafür gibt es ganz viele Gelegenheiten als Schriftsteller, irgendwie jeden Abend irgendwie neue Leute kennenzulernen und dann, also ich gehe zum Beispiel auch grundsätzlich nie, obwohl ich die Buchhändler und Buchhändler tatsächlich verehre und ihnen sehr dankbar dafür bin, dass sie so zu mir halten und zu mir gehalten haben, als ich so kritisiert wurde. Ich bin nie mit den Buchhändlerinnen nach der Lesung noch was trinken gegangen.
Händlerinnen? Das hast du gerade bewusst, die weibliche Form.
Das sind ja alles Frauen. Also es gibt es gibt
hast
sehr,
du viele
sehr,
Angebote von Buchhändlerinnen bekommen, mit denen noch was zu trinken? Das klingt gerade ein
bisschen. Ja, das macht man grundsätzlich, das machen alle. Also auch mit, das hat nichts damit zu tun, dass die Frauen sind. Bloß ich finde es immer so schief, von den Buchhändlern zu sprechen und außer Acht zu lassen, dass, glaube ich, 85% dieser Buchhändlerinnen eben Frauen sind. So. Es gibt auch super Typen, also wir sind ja hier in Hamburg, irgendwie Frank von Stories und Thomas von Lüders sind Typen, aber es sind halt eben auch die beiden, die man halt mit Namen kennt. Und da gibt es ganz, ganz viele, die Frauen sind.
Hattest du manchmal Schiss, da abends rauszugehen und dein Buch aufzuschlagen? Weil du nicht wusstest, wer dir da im Publikum begegnen wird, mit welcher Attitüde?
Angst. Ich war manchmal nervös. Weil ich Angst hatte, dass möglicherweise die Diskussion um diesen Roman unsachlich geführt werden könnte. Ich glaube, es ist ein großer Gewinn, wenn wir eine Diskussion um Literatur führen, auch um die Frage, welche Art von Literatur darf man schreiben über die Nazi-Zeit und irgendwie über die Shoah. Ich glaube, es ist dann aber sehr wichtig, dass diese Diskussion sachlich geführt wird. Und das wurde teilweise getan um meinen Roman. Und ich glaube, das war dann für mich natürlich nochmal anders als für andere Leser eine sehr interessante und auch sehr wichtige Diskussion für die Erinnerungskultur. Und dann ging es teilweise um die Frage, wie jung ich bin, wie meine Haare sitzen, ob es angemessen ist, dass auf meinem Instagram-Account Katzen sind.
Du hast doch, ich habe es im Vorgespräch gesagt, du hast doch nur zwei Fotos auf deinem Instagram-Account. Hast du den gelöscht? Weil die Katzen habe ich nicht gesehen.
Ja, da sind auch keine Katzen mehr drauf. Ja,
was gibt es gegen Katzen zu sagen?
Ich habe nichts gegen Katzen zu sagen. Ich mag Katzen eigentlich ganz gerne, aber es gab Leute, die das anders sehen, und es gab jetzt so ein halbes Jahr, in dem ich einfach gar nicht in der Öffentlichkeit sein wollte. Also ich habe jetzt, wir führen jetzt dieses Gespräch und ich habe jetzt nochmal drei Lesungen und dann bin ich aber auch wieder, glaube ich, 5 Monate im Ausland, weil ich nach dieser irgendwie wirklich turbulenten Zeit um diesen Roman es sehr genieße, wenn ich mal nicht mir Gedanken darüber machen muss, was jetzt irgendwer sich darüber denkt, wenn ich ein Foto davon poste, dass ich morgens Müsli esse, weil es dann im Zusammenhang damit gestellt wird, wie ich schreibe. Das war einfach auch total schwierig für mich, weil ich eben, obwohl ich Journalist bin, kein Medienprofi bin, weil ich nicht da auch von niemandem beraten werde. Also ne, ich wusste teilweise einfach nicht, was ist jetzt richtig und was ist falsch. Und da haben wir gedacht, lieber mal keine Fotos zeigen.
Glaubst du, es hätte in deiner Situation, wenn man es jetzt so nennen will, ein richtig oder falsch gegeben? Oder hätten die Leute, die dich eh zerreißen wollten, aus so Gründen wie du bist jung oder du hast Katzenfotos eh immer einen Grund gefunden?
Ja, das war ja tatsächlich der sehr alberne Teil der Kritik. Der Großteil der Kritik war ja wahnsinnig seriös und hat sich mit Fragen beschäftigt, die auch richtig sind. Also die Frage zum Beispiel, ist es richtig, dass wir Liebesgeschichten erzählen aus dem Jahr 1942 in Berlin, die sich damit beschäftigen, dass damals ein verbrecherisches Regime an der Macht war? Das war der Großteil der Diskussion. Ich glaube, richtig und falsch hätten wahrscheinlich viele Leute gesagt. Also viele Leute haben ja gesagt, das ist richtig und das ist falsch. Ich glaube, Literatur sollte erstmal sehr viel dürfen. Ich glaube, das Wort falsch bei Literatur zu verwenden, ist ein Pfad runterzugehen, den ich vermeiden würde in einer Gesellschaft, deren fundamentalen Werte unter anderem die Freiheit sind. Und mein Verständnis von Demokratie ist auch, dass wir unterschiedliche Meinungen haben und uns dann eben darüber streiten. Und dadurch ist aber eine Meinung noch nicht falsch, sondern dadurch ist eine Meinung eine andere. Also wenn jemand der Meinung ist, man darf, von Adorno stammt dieser berühmte Satz, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist Barbarei. Diese Meinung kann man vertreten. Ich tue das nicht. Der Satz ist Ende der 50er Jahre gefallen. Ich glaube, im Jahr 2019 ist es legitim, dass wir eine andere Position finden im Umgang mit unserer Vergangenheit.
Das heißt immer, dass man in der Krise seine wahren Freunde kennenlernt. Was hat dir Trost gespendet in der Zeit?
Ja, das würde erstmal voraussetzen, dass ich das als Krise wahrgenommen habe. Das tue ich aber gar nicht. Ich glaube, dass zum Beruf des Schriftstellers dazugehört, dass man kritisiert wird. Ich glaube, wenn man der Meinung ist, dass das, was man selber schreibt, so wichtig ist, dass es in dem, wie ich finde, tollsten deutschen Verlag, dem Hansa Verlag, erscheinen darf, dann und da der wichtigste Titel des Frühjahrs ist und eine so große Bühne betritt, weil das, was man sich in seinem eigenen Kämmerlein ausgedacht hat, einem selbst als so wichtig erscheint, ich glaube, dann muss man auch damit leben können, wenn jemand sagt, wir sehen das anders. Wenn jemand sagt, nee, das, was Sie geschrieben haben, Herr Würger, das ist schlecht und das gehört zu den schlechtesten Büchern der deutschen Nachkriegsliteratur. Was ich wahnsinnig rührend fand, war die Solidarität, die ich erlebt habe. Und an allererster Stelle standen da gar nicht meine Freunde, da bin ich einfach mal davon ausgegangen, dass die zu mir halten, auch wenn ich in der Süddeutschen verrissen werde. Die meisten haben es, glaube ich, nicht gelesen. Aber vor allen Dingen die Solidarität von den Buchhändlerinnen und Buchhändlern. Weil das waren diejenigen, die jeden Tag die Diskussion führen mussten. Also ich musste, wenn ich auf einer Bühne sitze, muss ich keine Diskussion führen, wenn ich das nicht will. Dann kann ich mir einen Moderator holen, der mir gewogen ist und dann erzähle ich anderthalb Stunden lang, was ich für ein tolles Buch geschrieben habe und danach unterschreibe ich ein paar Bücher und gehe wieder nach Hause. Aber das habe ich von hunderten Buchhändlerinnen und Buchhändlern gehört. Da kommen Leute in den Laden und sagen, ja, dieses Buch Stella, da haben wir jetzt ja gehört, dass das totaler Schrott ist. Wieso liegt das bei Ihnen im Laden? Da haben Gott sei Dank die Buchhändler gesagt, lesen es doch mal.
Warum glaubst du, ist das so? Warum hast du so eine starke Unterstützung von den Buchhändlern? Das geht ja inzwischen so weit, dass es fast ein Krieg ist zwischen Buchhändlern und Literaturkritik. Woher kommt das? Warum ist das auch so emotional? Und, naja. Ja, und vor allen Dingen, warum unterstützen diese Buchhändler dich so sehr?
Also warum das so emotional ist, das glaube ich, kann ich sagen, weil irgendwann diese Diskussion, das ist ja das Faszinierende bei solchen Diskussionen, hat es ja sehr schnell eine Metadiskussion gegeben. Mhm. Es gab die Diskussion, ist das Buch von Tages Würger schlecht? Und dann gab es eine Diskussion darüber, darf man sagen, dass das Buch von Tages Würger schlecht ist, was man natürlich sagen darf. Das Interessante ist, dass manche Menschen aus Zeitungsredaktionen dann den deutschen Buchhandel angegriffen haben und gesagt haben, die Buchhändler, die dieses Buch empfehlen, sind Idioten. dass das emotionalisiert, kann ich ganz gut verstehen, weil ich meine, die Buchhändler, es ist einer der härtesten Berufe, die ich mir vorstellen kann. Die stehen jeden Tag irgendwie 10 Stunden im Laden, verdienen ultra wenig, müssen die ganzen Sachen, die sie verkaufen, nach Feierabend lesen, bilden sich eine Meinung zu einem Roman, der, wie ich finde, eigentlich nicht so skandalös ist, wie er besprochen wurde. Und dann wird ihnen gesagt, eigentlich habt ihr überhaupt keine Ahnung, obwohl die das jeden Tag machen, obwohl die wahnsinnig viel lesen, obwohl wahrscheinlich in Deutschland, würde ich jetzt mal die These aufstellen, niemand mehr Ahnung von Büchern hat, als die Leute, die den ganzen Tag diese Bücher verkaufen. Und wenn dann jemand sagt, ja Leute, ist ja schön und gut, was die Leserinnen und Leser toll finden und was ihr toll findet, aber wer wirklich die Ahnung hat, das sind wir hier in unserem Elfenbeinturm. Mhm. Dann finde ich es irgendwie eigentlich ganz nachvollziehbar, dass die dann sagen, ey Leute, können wir nicht beide irgendwie unser Ding machen?
Glaubst du, dass inzwischen auch einige der Buchhändler dich unterstützen, einfach um gegen die Literaturkritik zu sein?
Ich glaube, diese Grabenlinie gibt es gar nicht. Ich glaube, dass die Literaturkritik in Deutschland von wahnsinnig intelligenten Leuten gemacht wird, die natürlich auch wissen, dass die Buchhändler Ahnung haben. Hm. Und ich glaube, es gab so einen ganz kurzen Moment, wo so eine Front verlaufen ist, so eine vermeintliche Front, weil irgendwie ein Literaturkritiker oder eine Literaturkritikerin gesagt hat, der deutsche Buchhandel hat keine Ahnung, weil sie Tagesbürger unterstützt. Und dann haben, und das waren eben auch zwei, also ich bin denen wahnsinnig dankbar und jedem von denen habe ich einen Dankesbrief mit der Hand geschrieben, haben 20 deutsche Buchhändlerinnen und Buchhändler gesagt, ey Leute, wir finden, dass dieses Buch erscheinen darf und muss und wir finden das gut. Und ich glaube, für den Großteil der deutschen Literaturkritik und für den Großteil der deutschen Buchhändler war das eher sekundär. Das war, glaube ich, gar nicht so wichtig.
Also selten war es in diesem Podcast so schwierig, bei dem Thema mal eben in den Topf zu gucken. Wieso wünschst du dir Zitronenrisotto von uns? Gibt es da auch eine Geschichte zu?
Ja, ich habe das ja jüngst schon kurz erwähnt, dass ich zusammenlebe mit meinem Bruder und wir haben im Sommer, im vergangenen Jahr hatten wir eine Phase, in der wir beide das Glück hatten, von zu Hause aus arbeiten zu dürfen. Und mein Bruder hat sich damals zum Ziel gesetzt, das Zitronenrisotto zu perfektionieren und hat einen Monat lang Zitronenrisotto gemacht, jeden Mittag.
Oh je. Aber ich bin ziemlich überdrüssig geworden.
Nee, ich halte das für das geradezu perfekte Gericht, weil es so einfach ist, weil ich Gluten so mittelmäßig vertrage und deswegen irgendwann von meinem fast schon gemeingefährlichen Pasta-Konsum überschwenken musste auf einen gemeingefährlichen Risotto-Konsum. Und ich mag Zitronen. Also ich habe eine Zeit lang gedacht, ich bekomme von Zitronen Migräneanfälle und habe dann so 5 Jahre keine Zitrusfrüchte gegessen und darf das aber jetzt wieder, weil das völliger Unsinn ist. Und seitdem mag ich es noch mehr. Und ich finde diese Frische toll. Ich finde es ein tolles Sommergericht. Ist leicht. Macht wahnsinnig satt, wenn man ordentlich Parmesankäse reinhaut. Und es ist eigentlich einfach, aber um es richtig gut zu machen, muss gut gemacht werden.
Hat dein Bruder das für dich gemacht, diese Challenge einen Monat lang oder, nee, oder für sich? Und wie kommt man auf die Idee, einen Monat lang jeden Tag das gleiche Gericht zu kochen?
Na, für uns hat er das, glaube ich, gemacht.
Aber ein bisschen verrückt ist das schon, oder? Das ist
schon ein bisschen verrückt. Aber manchmal sind ja die schönen Sachen auch ein bisschen verrückt.
Ja, total. Lustige Geschichte.
Naja, das hat uns irgendwie gut geschmeckt. Und er meinte, soll ich nicht mal ein paar Nudeln machen? Dann meinte ich, da dachte ich, hat mit Glutenunverträglichkeit. Dann meinte ich so, nee, ich kann doch kein Gluten essen. Und dann da hat es eben Risotto gegeben. Und dann, also wir haben das ja variiert. Dann gab es mal eins mit irgendwie kandierten Zitronen und dann gab es mal eins mit ein bisschen Dill und dann gab es mal eins mit irgendwie Gambas und eins mit Kräuterseitlingen.
Aber immer vegetarisch.
Ja, wir kochen zu Hause kein Fleisch.
Aber Gambas sind ja zumindest zwar kein Fleisch. Aber ja, okay, und wie kann man sich diesen Männerhaushalt vorstellen? Einer von euch beiden kommt früher nach Hause und kocht für den anderen und...
Wir haben leider, sehen wir uns, also ich bin ja leider nicht so viel in Berlin. Also ich lebe eigentlich in Berlin, aber war dieses Jahr erst ein halbes Jahr auf Lesereise und dann war ich 4 Monate eingeladen von der Universität in New York, was größer klingt, als es ist. Also ich habe da so ein, das ist ja das Tolle am Schriftstellerberuf, da habe ich so ein Schriftstellerstipendium bekommen und durfte da halt umsonst wohnen und war Writer in Residence der, oder sagt man Resident? Also auf jeden Fall war ich da Residenzschreiber der NYU. Und dann hatte ich ein paar Monate jetzt in Berlin, 3 Monate, und ich fliege aber nächste Woche Donnerstag wieder in die USA.
Um das fortzusetzen?
Nee, schön wär's. Ich habe natürlich irgendwie Leute kennengelernt in den USA und die möchte ich wiedersehen. Und New York ist halt eine Stadt, die ist schon wahnsinnig inspirierend, finde ich. Hm. Also gerade, ich meine, wir sitzen hier in der Küche. Ich finde, es gibt in New York Essen, das ist schon avantgardistisch. Hm. Obwohl ich letzte Woche war ich in Berlin, da durfte ich für den Spiegel das Restaurant Ernst besuchen im Wedding und das ist schon krass, was sie machen. Also da muss ich sagen, da habe ich gedacht, da habe ich Berlin mal wieder richtig abgefeiert, was für irres Zeug es da teilweise in der Gastro-Szene gibt.
Ja, das finde ich auch enorm. Und wie können wir uns die 4 Monate in New York vorstellen? Jeden Tag in eine andere Burgerbude oder
vom Essen her?
Fastfood oder nur die schönen Dinger, wo du umsonst wohnst, kannst du vielleicht ein bisschen mehr Geld in die Gastronomie
tragen? Ja, ich habe schon alles ausgegeben, was ich hatte, aber das hat leider dann nicht 4 Monate gereicht. Irgendwann habe ich umgeschwenkt und habe dann also ich habe dann vor allen Dingen irgendwann gekocht, weil ich meine ganze Kohle für irgendwelches Zeug ausgegeben hatte. Ja, wir haben schon, also ich habe schon viel toll gegessen. Also was ich jedem empfehlen kann, das bereue ich hoffentlich nicht irgendwann, wenn wir da nur noch Deutsche sind. Also es gibt in Brooklyn gibt es das Four Horsemen, das ist eine absolut hammermäßige Weinbar. Da habe ich,
super. Kennst du auch? War ich auch schon mal, ja.
Marion bestätigt da sofort. Ja. Warum warst du da? Was hast du da erlebt?
Weil ich gelesen habe, dass Keira Knightley da abhängt.
Ah. Hast du Keira Knightley getroffen?
Warst du auch deshalb da?
Keira und ich waren zusammen da. Und haben da ein paar
Weinchen getrunken, bis
Sugar Peace reinkam. Genau. Und sie ist dann aber gegangen. Ich war da mit dem großartigen New York-Korrespondenten des Spiegel, Philipp Oemke. Der hat jeden coolen Laden. Also wenn der mal New York-Reise, das würde er nie machen, da ist er viel zu cool für. Aber wenn der New York-Reiseführer schreiben würde, dann wäre das beste Buch des Jahres, weil der alles Gute da kennt. Und wir waren da, haben am Tresen gestanden und haben uns genau solche Weine wie hier gegeben. Und trinkt ihr manchmal dieses Eau de Vie? Ich kannte das bis dahin gar nicht. Das ist doch einfach nur Schnaps, oder?
Das ist Schnaps. Das ist ein Tresterbrand, oder?
Also,
Eau de Vie?
Eau de Vie.
Pflaume?
Pflaume, ja, genau. Thomas ist unser Schnapsexperte.
Okay. Das heißt, das übersetzt Lebenswasser?
Ja. Da hat, glaube ich, die Flasche ohne Inhalt hat wahrscheinlich ein Vermögen schon gekostet.
Wer hat bezahlt, Philipp oder du?
Ja, ich habe den Fehler gemacht, dass ich habe die Rechnung, ich meine, ich mache das. Das war die Rechnung meines Lebens. Das
war wirklich. Wie viele Flaschen habt ihr getrunken?
Wir haben nicht so viel.
Was hat die Flasche gekostet, Takis?
Die Flasche, das weiß ich nicht. Dieses Schnapses? Keine Ahnung. Ich glaube, die ist unbezahlbar.
Ich denke, es war der teuerste Abend deines Lebens.
Also was die Rechnung, das werde ich aber nicht sagen. Das war wirklich, also ich saß danach im Auto noch.
Vierstellig?
Ich werde es nicht sagen.
Hat der Spiegel bezahlt?
Fünfstellig.
Niemals der Spiegel. Nein, ich saß da im Auto und mit meiner Begleitung und die hat gesagt, was hat es gekostet? Und ich habe gesagt, lass uns bitte nie wieder darüber reden.
Aber heute ist eine gute Geschichte.
Ja.
Eine schöne Erinnerung.
Ach ja, das ist ja beim Essen auch so. Das Tolle bei gutem Essen und auch bei gutem Trinken ist ja, dass es manchmal dazu führt, dass man so ein bisschen die Wirklichkeit vergisst. Und deswegen machen wir das ja.
Willst du die Wirklichkeit vergessen?
Manchmal schon, oder? Also, ich würde sagen, dass man eine neue Perspektive hat irgendwie auf die Wirklichkeit und auf den Alltag und sich selbst. Ist meistens eine Bereicherung. Und das ermöglicht irgendwie das Schreiben, finde ich. Weil man da in Gefühle und in Rollen und in Momente schlüpfen kann, die man so in einem Alltag als Journalist nicht erlebt. Und genauso ist das, wenn man zum Beispiel ins Ernst in Berlin geht, da habe ich irgendwie letzte Woche, was habe ich da gegessen? Da habe ich einen geangelten Bonito-Thunfisch gegessen, den irgend so ein irrer Typ stehend von seinem Boot vor so einer französischen Insel geangelt hat. Und da habe ich schon das Gefühl gehabt, das ändert mein Leben.
Okay, und dann, das heißt, du vergisst dabei die Wirklichkeit. Also wenn du isst und trinkst, dann fängst du an, Geschichten zu fantasieren?
Nicht nur das, also ich glaube, ich weiß nicht, ob das anderen Leuten
auch so geht. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen.
Ja, also ich weiß nicht, ob das anderen Leuten auch so geht, aber also es gibt irgendwie das viele Gute, das wir so im Leben haben, irgendwie unsere erfüllende Arbeit und unsere Freundschaften und Partnerschaften, unsere Familie. Und es gibt eben auch diese wahnsinnig vielen Sorgen irgendwie um Gesundheit und um unsere Freunde und ob wir das alles so hinbekommen und was schreibe ich für nächstes Buch und wie geht meine Arbeit weiter und wie bezahle ich meine Rechnung und wäre ich jetzt irgendwie zu fett oder zu dünn und trinke ich zu viel Wein. Und es gibt dann häufig so diesen Moment, wenn so ein Abend stimmt, also wenn das Essen zusammenpasst und die richtigen Getränke dazu sind und die richtigen Leute am Tisch sitzen, dass man anfängt zu schweben und dass das alles für einen Moment keine Rolle mehr spielt, sondern dass man einfach da ist.
Aber dann bist du doch eigentlich gerade in der Realität und im Moment. Und nicht, also weil das Gefühl kenne ich. Ich zum Beispiel, wenn ich einen netten Abend habe, dann vergesse ich den ganzen Abend mein Handy. Ich würde nie antworten an einem Abend, wo ich einen leichten Schwips habe mit netten Leuten. Kann man sich das so vorstellen?
Ja, mit Alkohol hat das nicht so viel zu tun.
Ja, also das hat nichts mit Alkohol zu tun, aber einfach, wenn es schön ist, dass man dann ganz im Moment ist.
Ja, genau. Und
nicht irgendwo anders.
Ich glaube, irgend so ein Japaner hat das mal Flow genannt. So ist das, aber ja, vielleicht hast du recht.
Auch ein typisch japanisches Wort.
Ganz klar, ganz klar. Flow.
Und eine Zeitschrift von uns.
FLO. Möglicherweise hast du aber recht, möglicherweise ist genau das die Wirklichkeit und alles andere ist, sich Sorgen um Sachen zu machen,
richtig, die eigentlich... Es ist eigentlich Yoga, du bist dann im Hier und Jetzt.
Du hast erzählt, dass du seit in Berlin lebst, jetzt wieder nach New York fährst. Ich weiß, dass du eine Zeit lang in Cambridge warst, da hast du Ideengeschichte studiert. Und
dankeschön. Die Jungs trinken
in Italien warst du auch schon eine Zeit lang, zum Bücher schreiben. Welche Küche liegt dir denn am nächsten? Würdest du das irgendwie...
Ja, ich esse schon gerne Italienisch. Ja. Ich esse schon gerne Italienisch. Also ich war am Wochenende war ich in Venedig.
Danke,
und wo ich jetzt nicht gedacht hätte, dass ich so wirklich gut esse. Ich habe gedacht, das ist so touristenmäßig echt anstrengend. Und ich finde, es ist in Italien sehr selten, dass man unterdurchschnittlich isst. Also ich finde es schon, ich finde, italienisches Essen kann schon fantastisch sein. Also so,
die Einfachheit ist einfach.
Das einfach. Also so eine,
drei Dinge reichen und das ist...
Richtig. Drei Dinge reichen und irgendwie... auch irgendwie gute, also auch so gute Antipasti, wenn die funktioniert und dann kommen die mit irgendeiner Dorado um die Ecke. Die ist ja toll, also die würde auch in Deutschland nicht anders gemacht werden, aber und diese Leichtigkeit und dann hier ein bisschen Olivenöl und da ein bisschen Zitrone und so. Und also und was ich in Italien auch immer toll finde, ist, dass die Leute, also diese teilweise auch diese Opulenz beim Essen, also die nicht durch schwere Zutaten kommt, sondern also diese wahnsinnige die Antipasti, Primi und Secondi essen zu können, fasziniert mich immer wieder von Leuten. Also ich glaube, da geht dieser, jedenfalls bin ich so nicht aufgewachsen, irgendwie sehr undeutsche Gedanke einher, dass man einfach mal 3 Stunden isst. Also, dass man irgendwie denkt, ja gut, die Antipasti, das geben wir uns jetzt mal irgendwie um 8 und dann kommt halt irgendwie der Nudelgang aber auch erst um 8:45.
Ja.
Und das finde ich bewundernswert. Da versuche ich von zu lernen.
Wir essen zu schnell in Deutschland?
Ich glaube, es geht oft leider ums Sattwerden.
Ja, das glaube ich auch.
Und
schnell satt werden.
Wenig ums Genießen.
Also wenn man sich anguckt, auch in Spitzenrestaurants essen die Leute, dass die Leute zum Beispiel sich, das mache ich selbst, sich relativ früh am Abend einfach mal so ein komplettes Baguette reinhauen. Weil sie denken, oh Gott, nicht, dass ich hier rausgehe.
Weil sie ganz lange nichts gegessen haben, weil sie abends ja essen gehen.
Ja, das passiert mir eher selten. Ich esse eigentlich die ganze Zeit, aber einfach aus Gier.
Ja.
Und irgendwie aus so einer
habe ich erst
Fressangst
bezahlt.
Oder so. ich habe so eine Freundin, die isst nie das Brot. Die isst überhaupt nicht, die isst alles, also die ist überhaupt nicht magersüchtig. Aber
muss man ja auch nicht gleich sein.
Die isst das einfach nicht, weil die das Vertrauen hat, wenn wir gut essen gehen, dass die, und ich glaube, das ist auch korrekt, schon wissen, was sie tun. Also wenn man in einen guten Laden geht, dann werden die dafür sorgen, dass man nicht hungrig aus... Ist mir auch noch nie passiert, ehrlich gesagt.
Nee.
Wann ist man schon mal hungrig aus dem Laden rausgegangen?
Oh, mir passiert das manchmal.
Echt?
Ja.
Falscher Laden.
Ja. Oder wenn die Gänge sehr klein sind.
Ich vermute, dass dein Besuch im Ernst, die Rechnung wird der Spiegel bezahlen. Wir beide waren ja auch schon das ein oder andere Mal zusammen essen. Unter anderem, einmal erinnere ich, im Nobelhart und Schmutzig in Berlin bei Billy Wagner. Trägst du viel Geld in die Gastronomie?
Ich esse schon gerne gut. Und ich finde auch, gutes Essen von so Meistern wie den Leuten im Nobelhart und Schmutzig darf auch 115 Euro das Menü kosten, ohne Wein. Ich finde das legitim. Die holen sich ihre Produkte von regionalen Erzeugern, da steckt Liebe drin, da steckt Arbeit drin. Es ist irgendwie kein Geheimnis, dass die in der Spitzengastronomie alle nicht viel verdienen. Und da arbeiten, wie viele Köche arbeiten da? 10? Ich glaube, das ist völlig legitim, wenn man so ein Erlebnis geschenkt bekommt, dann, dass man da auch vernünftig für bezahlt, dass man da so viel für bezahlt wie für Opernkarten irgendwie, ne? Wenn ich irgendwie mir die Salzburger Festspiele angucke, und so eine Ausnahme ist das natürlich für mich, also ich gehe jetzt nicht einmal die Woche ins Nobelhart und Schmutzig und gebe da 200 Euro aus, sondern ich freue mich darauf, ich spare da teilweise auch drauf, also als ich privat im Ernst war, glaube ich tatsächlich für gespart, weil ich mir das nicht leisten kann, da jede Woche hinzugehen. Und aber dann macht es auch mehr Spaß, also muss ich sagen. Sondern da habe ich mich dann 2 Tage vorher drauf gefreut. Und aber da muss ich tatsächlich ein Geheimnis verraten.
Da ist genau der richtige Ort.
Ja.
Da zu dritt.
Da ja, ist man, das habe ich dem Dylan, das ist da der Chefkoch, auch erzählt und er fand es auch völlig legitim. Er hat sich eigentlich sogar gefreut. Da war ich und da gibt es dann irgendwie 30 Gänge und danach bin ich noch in der Bar Freundschaft in Berlin gewesen und habe noch Mineralwasser getrunken und dann habe ich morgens um 4 noch eine Currywurst gegessen.
Siehst du?
Muss ich zugeben. Also, aber das ist so meine Gier auch. Also außerdem wohne ich um die Ecke von Curry 36.
Und du bist auch Boxer. Sportler haben oft mehr Hunger, oder?
Ja, also ich boxe nicht mehr, aber ich glaube, ich würde auch viel Hunger haben, wenn ich nicht so viel trainieren würde. ich esse einfach gerne. Und ich finde morgens eine Currywurst und ein Bier ist auch eine feine Sache.
Also morgens, wenn es ganz spät abends geworden ist.
Ich dachte, du hast nur Mineralwasser getrunken. Wo kommt denn jetzt das Bier her?
Ja, plötzlich. Da kann man einmal am Ende des Abends, finde ich, darf man auch eine Flasche Bier trinken, alkoholfrei.
Da kann man besser schlafen auch, dann glaube ich.
Also die Gier nach einer Currywurst, die ist dir genauso vertraut wie Lust auf ein richtig gutes
Essen. Ich finde auch zum Beispiel ein gutes Butterbrot.
Ja, total.
Ich auch. Ist einfach der Wahnsinn.
Aber ansonsten, Currywurst ist ja Fleisch und du hast gesagt, zu Hause kocht ihr kein Fleisch. Wie ist dein Verhältnis zum Thema Fleisch essen, kein Fleisch essen?
Ich esse tatsächlich 4-mal im Monat Fleisch vielleicht. Ich glaube, aus dem gleichen Grund, warum ich tatsächlich auch versuche, mehr Zug zu fahren, ist es einfach wichtig, dass wir irgendwie Acht geben auf unsere Umwelt. Ich finde, wenn Fleisch, dann sehr, sehr gut. Was eine gute, also was eine Currywurst bei Curry 36 ist, die esse ich dann bio. Also ich versuche, Fleisch, das irgendwie aus der Massentierhaltung kommt, zu vermeiden. Und ich habe tatsächlich auch schon, das ist dann manchmal auch morgens um 4:30, egal, ob es dann die vegane Currywurst ist. Da ist Hauptsache, da ist gar genug Ketchup drauf. Und die Pommes sind auch ziemlich amtlich da. Was ich einmal letztens gemacht habe, war mir erst da eine Currywurst und ein paar Pommes reinzufahren und dann nebenan noch hinzugehen zu diesem vegetarischen Dönerladen.
Hier,
Mustafa. Und mir noch so einen Wöhner, nennen wir das immer, und in meinem Freundeskreis, so einen Wöhner reinzuknallen. Das war ein bisschen viel.
Wie hast du dich am nächsten Tag gefühlt? Hast du ein schlechtes Gewissen?
Wöhner ist ein
vegetarischer Döner, die haben wir schlechtes Gewissen wegen Kalorien. Habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben
gehabt. Du hast gerade gesagt, manchmal denkst du drüber nach.
Ich auch nicht.
Nee, ich glaube, das ist halt Genuss. Ich glaube, dass das schließt mit ein, dass manchmal man nicht rechnet. So. Aber ich habe einfach Glück. Ich bin wahnsinnig groß. Da verbrennt man, glaube ich, viel. Ich muss mir nicht so Gedanken um Kalorien machen.
Hast du noch nie eine Diät gemacht?
Doch, ich habe ja mal geboxt.
Also, da muss man schon.
Da muss man auf Gewicht boxen.
In welcher Gewichtsklasse warst du?
Schwergewicht.
Keine, aber dann
das
musst du dich ja hochfressen.
Unter 91 Kilo, ich musste mich hochfressen. Ja.
Und wie ist das? Wie ist das, wenn man essen muss?
Das ist ganz, ganz unangenehm. Also mir fällt Hungern leichter als, musste ich auch schon, weil ich dann zu schwer war. Aber ich musste so einen Monat lang musste ich so, also es war in England, haben es immer Double Dinners genannt.
Während deines Studiums?
Mhm. Und da war ich so fit tatsächlich, dass ich nur 85 Kilo gewogen habe und habe dann irgendwann gedacht.
85 auf 2 Meter.
Ja, und habe dann, da war ich einfach 6 Kilo zu leicht für meine Gewichtsklasse. Und eigentlich wiegst du ja 94. Trinkst dann 2 Tage nichts vor deinem Kampf und isst nichts, dann wiegst du 91 morgens beim Wiegen, auch sharp 91 und dann trinkst 2 Liter Wasser und wiegst, wenn du kämpfst, wieder 93. So, das ist der Traum. Und ich musste mir halt auf Gewicht anfressen. Und das ist einfach nicht schön. Also, weil
aber eigentlich ist ja viel Essen auch viel schön. Das Problem ist doch dann wahrscheinlich eher, dass man Dinge essen muss, auf die man gar keine Lust mehr hat, weil sie einfach besonders nahrhaft sein müssen oder so.
Genau. Was ist denn? Was hast du denn gegessen? Ist auch nicht immer schön. Man isst ja nicht, also man isst ja nie so viel, bis man nicht mehr kann. Also fast nie, bis man nicht mehr kann. Das ist ja ein ekelhaftes
Gefühl. Und es gibt Menschen, die machen das regelmäßig.
Ja, aber das fällt dann, glaube ich, wahrscheinlich in den Bereich krank. Und da musste ich einfach so, ich habe dann oft in meinem College gegessen, da musste ich mir halt einfach 2-mal den Lammbraten reinhauen. So. und echt so.
Hast du einen Ernährungsplan da gekriegt? Was stand da was? Wie viele Kalorien
du essen musst? Ich musste ja zunehmen, die haben einfach gesagt, iss so viel du kannst.
Okay.
Aber und dann Eiweißshakes und abends vorm Schlafen gehen noch mal 3 Löffel Erdnussbutter und so. Und das war schon heavy. Und dann war ich trotzdem noch zu leicht vor meinem Kampf. Und dann meinte mein Trainer, pass auf, du siehst so leicht. Das sieht nicht gut aus bei deinem Gegner, weil der sieht ja, wie viel du wiegst. Und leicht geht auch immer einher mit schwach, was auch stimmt. Ich bin relativ schwach gewesen. Und dann meinte er, ex lieber nochmal 2 Liter Wasser vorm Wiegen, dass du wenigstens so aussiehst, als wärst du schwer.
Aber dann kannst du ja nur so einen dicken Wasserbauch gehabt haben. Das geht ja nicht in die Arme.
Du hast ja viel, ja, ist ja egal, aber Hauptsache du wiegst irgendwie einigermaßen so 90 Kilo.
4-mal im Monat Fleisch zurzeit, hältst du es für möglich, dass du als Vegetarier dein Leben beendest? Also ist das so ein Plan für die? Ich frage das nicht umsonst. Ich stelle das im Freundeskreis fest, dass viele sich mit der Frage rumtreiben und sagen, ich glaube, das passiert mir eines Tages. Also noch ein bisschen mehr öffentlicher Druck und noch ein bisschen vegetarische Rezepte und noch mehr gute vegetarische Restaurants und dann falle ich um.
Ja. Ich glaube,
treibt mich persönlich
so, dass es auch richtig ist. Also ich glaube, wir müssen kostbar umgehen mit der Natur und da zähle ich halt Lebewesen mit dazu und mir fällt kein legitimes Argument ein, ein Lebewesen umzubringen, um es aufzuessen, außer pure Gier. ich halte das für moralisch für falsch. Und dementsprechend mache ich das und ich hadere dann nicht mit mir, ich sitze da nicht rum und geißle mich, dass ich jetzt irgendwie ein Steak gegessen habe.
Oder die Currywurst nachts um
3:00. Richtig, wenn ich die Frage beantworten müsste, ist es richtig oder falsch, dann würde ich sagen, falsch. Und ich hoffe einfach, dass man vernünftiger wird, wenn man älter wird. und dementsprechend, und ich glaube, da ändert sich auch gesellschaftlich bei uns schlicht was. Also da sehe ich es genauso wie du. Das ist wie mit dem Fliegen. Also ich bin letztens von München mit dem, was ein Albtraum war, mit dem Bus nach Zürich gefahren, weil ich dachte, ich kann irgendwie das nicht bringen, dass ich diese Strecke fliege. Das ist irgendwie, ist einfach asozial, wenn ich mir vorstelle, ich muss meinen Kindern irgendwie erklären, warum der Planet irgendwie gegen die Wand fährt und ich sage, ja, du, ich hatte damals keinen Bock im Bus zu sitzen oder ich hatte einfach Bock, mir jeden Tag Hackfleisch reinzufahren, dann möchte ich das nicht.
Wir haben ganz am Anfang dieses Gesprächs einmal kurz den Namen Klaas Relotius erwähnt. Was würdest du machen, wenn du den nachts um 4 bei Bier und Currywurst an der Currywurstbude entdeckst und er sagt, hallo Tages?
Ja, das ist ein total schwieriges Thema, besonders als Spiegelredakteur. Das hat uns alle wahnsinnig erschüttert und das tut es nach wie vor mit irgendwie den immer neuen Schockwellen, die da aus dieser Geschichte kommen. Ich habe das irgendwie erschrocken. Ich glaube, es hat auch unseren ganzen Berufsstand und ich begreife mich als Reporter in eine Krise gestürzt. Und ich muss da auch gleichzeitig wahnsinnig vorsichtig sein, weil wir beim Spiegel die Absprache haben, dass dieses Thema, weil es so wichtig ist für den Spiegel, Thema für die Unternehmenskommunikation des Spiegel ist. Aber weil die Frage so persönlich ist, obwohl ich eine Zeit lang in dem gleichen Ressort gearbeitet habe wie Klaas Relotius, hatte ich mit dem kaum was zu tun, weil ich in Berlin war oder eben in England. Und ich habe zu dem persönlich kein Verhältnis und ich glaube, ich würde mich wegdrehen.
Und das Gespräch vermeiden?
Ich glaube, das ist eine Sache, die zu kurz kommt. Nach allem, was ich weiß über Klaas Relotius, ist er psychisch krank. Und ich glaube.
Aber sollte man sich dann von jemandem wegdrehen? Also wenn du das so siehst und das dir ja auch erklären kannst.
Ich hoffe, dass der Mensch Klaas Relotius von Hilfe umgeben ist, sowohl von familiärer Seite und von professioneller Seite und dass da ihm Menschen zur Seite stehen. Ich glaube, das ist nicht meine Aufgabe.
Nimmst du ihm das persönlich übel?
Wie gesagt, ich kenne den Menschen kaum.
Und aber du hast ja schon Kritik bekommen, auch im Zusammenhang mit dem Relotius-Skandal. Und dein Buch ist ja wenige Wochen, Tage, nachdem aufgekommen ist, ja, rausgekommen. Und es hat ja schon Einfluss drauf gehabt.
Ja, aber also es gibt zwischen meinem Roman und den gefälschten Reportagen des Klaas Relotius keinen Zusammenhang, der mir jemals eingeleuchtet ist. Und das kann ich dementsprechend nicht Herrn Relotius vorwerfen, sondern ich glaube, da muss ich der Redakteur, der da einen Zusammenhang hergestellt hat, fragen. Also das frage ich mich heute noch, ehrlich gesagt, was da welcher Zusammenhang da bestehen soll zwischen einer fiktiven Geschichte, auf der Roman draufsteht.
Mhm. Und na, ihr seid Autoren einer Generation, ihr habt denselben Arbeitgeber, ihr habt eine ähnliche Art von Journalismus gemacht, kann man schon verstehen. Was unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen können, ist, dass Tages gerade seine Körperhaltung so ein bisschen verändert hat. Ja. Also im wahrsten Sinne des Wortes wirklich so ein bisschen windet, es fällt dir schwer, darüber zu reden, oder?
Ich möchte da nicht drüber reden, weil das nicht meine Aufgabe ist. Also ist ich finde, das ist eine tragische Sache. Also und die betrifft nicht nur mich als Redakteur des Spiegels, sondern die betrifft auch jeden Lokalredakteur aus Rheinland-Pfalz. Plötzlich müssen wir uns rechtfertigen für etwas, was wir nicht verbrochen haben. Ja, klar. Und ich kann das schlicht nicht. Und ich bin total überzeugt davon, dass die entscheidenden Leute beim Spiegel da die richtigen Worte für finden und den richtigen Umgang damit. Aber ich habe persönlich zu Klaas Relotius ein viel kleineres Verhältnis, als man sich das vielleicht vorstellen könnte. Und ich muss auch sagen, habe mir auch gerade im Zusammenhang mit Stella überhaupt keine Gedanken um diesen Mann gemacht. Ich war so sehr damit beschäftigt, mir Sorgen darüber zu machen, was am nächsten Tag in der Zeitung erscheint. Da war gar kein Platz mehr, mir auch noch Sorgen um Klaas Relotius zu machen. Aber das Thema ist mir schon unangenehm, weil es uns alle einfach sehr erschüttert hat.
Wir hören jetzt auf, dich zu quälen und ich schaue mal zu Marianne. Ich glaube, das Risotto ist so in der Nähe des Finishs.
Genau.
Sag mal.
Jetzt zum Schluss, wenn ich weiß, dass kurz vorm Servieren.
Ja, genau. Du hast auch noch gar nicht beschrieben, wie du überhaupt das Thema angegangen bist.
Genau. Also ich dachte, Zitronen, die Qualität ist natürlich wichtig, weil mit der Zitronenschale habe ich es jetzt gekocht. Und da war ich auf dem Markt und ich habe Amalfi-Zitronen mitgebracht. Genau. Und ich habe einfach auch normale, gute Bio-Zitronen, um einfach den Unterschied und der Saft Also der Saft ist schon mal ganz anders und die Schale auf jeden Fall. Genau, ich war sehr froh, die zu bekommen, weil das ist die ganz richtige Saison, die fängt ja jetzt erst an. Aber das, genau, ich habe jetzt eine Brühe, eine eigene Gemüsebrühe gemacht und in der Brühe auch schon ein bisschen Zitronenschale. Und dann diese Brühe auch noch ein bisschen Zitronenschale. Also man muss aufpassen, dass man es nicht überdosiert. Und dann auch der Saft ist natürlich ein bisschen anders. Das jetzt langsam gekocht. Jetzt ist das auch schon soweit. Nur zum Schluss, wenn ich weiß, dass ihr das gleich isst, dann würde ich erst das abrunden mit sehr kalte Butter und Parmesan. Und ich habe auch so ein kleines Experiment heute. Heute Morgen habe ich gedacht, ich mache so einen kleinen Kombu-Dashi. Und das ist tatsächlich Shiitake-Pilze und Seetang. Kombu ist ja so ein Seetang. Man nimmt nur ganz wenig und kocht das in ein bisschen Wasser, also ganz leise kochend. Und das habe ich jetzt auch, das gibt so eine Tiefe. Gibt man meistens in Rahmsuppen und ich dachte, ach, warum nicht einfach beim Risotto probieren.
Ganz also viel Umami wahrscheinlich, ne?
Genau, Chitake. Ganz viel Umami. Das ist, was ich hoffe. Und dann ein paar Kräuterseitlinge obendrauf, dann einfach, da dachte ich, können wir auch mal machen.
Klingt ja super.
So, schreibst du denn Tagesbrot oder das Rezept auf?
Ja. Ich habe gerade schon ja, ich Notizen.
Ich habe natürlich ordentlich Konkurrenz. Nicht? Mal gucken, hoffentlich komme ich dahin. So, ich mache das jetzt mal fertig.
Toll.
Den letzten. Genau.
Wie geht's denn bei dir weiter, Tages? Wann kommen die nächsten Bücher? Hat sich deine Art zu arbeiten verändert? Ich weiß, dass du schon wieder aktiv warst.
Mein nächstes Buch kommt. Da will immer der Verlag, dass ich das nicht vorher verrate, weil
das es kommt oder was kommt?
Also das, was kommt, ist irgendwie völlig klar. Also ich habe oft die Frage gehört bei Lesungen, ja, Herr Würger, schreiben Sie jetzt überhaupt weiter? Und das ist halt, das ist irgendwie eine ganz rührende Frage. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, nicht weiter zu schreiben, bis mich das jemand gefragt hat, weil ich schreibe natürlich auch irgendwie, weil ich geliebt werden will, aber vor allen Dingen von den Leserinnen und Lesern. Und es ist sehr rührend, dass ich ganz, ganz viele Nachrichten bekomme, weil hinten in dem Roman Stella meine E-Mail-Adresse steht und die sagen alle, ja Mensch, also nicht alle, aber manche sagen auch, lassen Sie es lieber sein, aber manche sagen eben auch, schreiben Sie weiter und vor allen Dingen, das klingt, ich hoffe, das klingt nicht unsympathisch oder irgendwie egoistisch, aber ich schreibe vor allen Dingen, weil es mir einfach viel Freude bereitet. Also ich finde es eine erfüllende Arbeit und irgendwie eine gute Arbeit. Und die möchte ich mir nicht nehmen lassen und habe auch bisher Gott sei Dank das Gefühl, das ist nicht in Sicht. Und deswegen wird als nächstes ein Roman, also als nächstes wird ein Sachbuch von mir erscheinen, die Lebensgeschichte eines Mannes, die ich mit ihm zusammengeschrieben habe. Das ist die Lebensgeschichte von Noach Klieger, einem.
Der ja auch vorkommt in Stella, richtig?
Also eine fiktionalisierte Version, genau. Also Noach und ich haben uns vor jetzt anderthalb Jahren dazu entschieden, sein Leben festzuhalten und haben das zu einem gemeinsamen Projekt gemacht. Also das ist also ein Gemeinschaftsprojekt und wird unter unser beider Namen erscheinen. Noach hat Auschwitz überlebt, das Vernichtungslager, weil er für die Boxstaffel von Auschwitz geboxt hat. Und ich hatte die Chance, vor Noachs Tod mit ihm mehrere Monate in Israel verbringen zu dürfen und ihm dabei zu helfen, dieses Leben festzuhalten. Und danach werde ich hoffentlich wieder einen Roman schreiben. Aber ich habe da so natürlich Ideen und ich freue mich da schon drauf.
Es gab eine Boxstaffel in Auschwitz. Wie kann man sich das vorstellen?
Es gab perverserweise zur Belustigung der SS haben Häftlinge gegeneinander geboxt. Und da gab es sehr, sehr gute Boxer, also Europameister, Weltmeister. Und einen jungen Mann, der noch nie in seinem Leben vorher geboxt hatte und der die Chuzpe hatte, sich freiwillig zu melden für diese Staffel und vorzugeben, er sei Boxer. Und dieser Mann war Noach Klieger und der war im vergangenen Jahr 93 Jahre alt. Und ich hatte die Chance, ihn kennenzulernen, als er vor einer Schule gesprochen hat, vor ein paar Jahren. Und damals habe ich ihn gefragt, was machen wir eigentlich, wenn sie nicht mehr da sind, um uns diese Geschichte zu erzählen? Und Noach hat damals zu mir gesagt, ich weiß es nicht.
Was?
Und so ist dieser gemeinsame Gedanke entstanden.
Das Zitronenrisotto wird, während genau. Wir sprechen.
Ja. Das ist immer so ein bisschen ein komisches Gefühl, dass man sich fragt, darf man jetzt eigentlich irgendwie, darf man über die Erinnerung an Auschwitz reden und im nächsten Satz über ein Zitronenrisotto. Ich bin mir da selbst unsicher. Also ich habe so ein bisschen Unbehagen damit, ich weiß es nicht genau. Aber ich ich glaube, die Alternative ist, dass wir nur über Zitronenrisotto reden. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir erinnern, aber nur auch, weil es so ein Gemeinschaftsprojekt ist, ist es mir natürlich besonders wichtig, weil er eben auch durch diese gemeinsame Zeit, die wir verbringen durften, ein Freund geworden ist. Und ich bin schon sehr gespannt, wie das wird, wenn das Buch erscheint.
Und wie wird das Feuilleton dann reagieren, wenn der Topos wieder ein bisschen der gleiche ist? Also wenn es wieder in die dunkelsten Stunden Deutschlands geht?
Ich glaube, da werden dann die Leute, die werden das Buch lesen und dann werden die sich dazu eine Meinung bilden.
Glaubst du, kriegst du eine neue, faire Chance? Oder wird man sagen, das ist ja wieder...
Ach, das sind ja alles super Journalisten.
Darf ich dich das fragen, warum interessiert dich ausgerechnet dieses Themengebiet so sehr? Warum zieht dich das immer wieder an?
Weil ich Deutscher bin. Weil ich der Nachfahre von Tätern bin.
Und
weil
trotzdem, obwohl du dir, Entschuldigung, der Nachfrage, aber du hast dir die Finger dabei verbrannt und trotzdem...
Ja, das würden Sie sagen, dass ich mir die Finger verbrannt habe. Ich glaube, Stella, dieser Roman, den ich geschrieben habe, der so wahnsinnig verrissen wurde, hat dafür gesorgt, dass sehr viele Menschen in diesem Land sich Gedanken darüber gemacht haben, wie wir erinnern wollen. Das mag ein bisschen skurril wirken, aber ich finde, das erreicht zu haben als Schriftsteller, ist mehr, als ich mir jemals hätte erträumen lassen. Ich bin nicht angetreten als Schriftsteller, damit alle mich lieben und damit das Feuilleton in die Hände klatscht, wenn sie erfahren, dass ich einen neuen Roman schreibe, sondern ich habe mir immer gewünscht, dass ich Bücher schreibe, über die Menschen nachdenken. Und über Stella haben die Menschen nachgedacht. Und ich glaube, Erinnerungskultur heißt auch, das muss nicht heißen, dass wir immer alle einer Meinung sind. Die Verbrechen, die Nazis und die Deutschen begangen haben, vor 80 Jahren in diesem Land sind so monströs und so groß, dass es mich eher irritieren würde, wenn wir alle einer Meinung wären in der Frage, wie wir damit umgehen wollen. Und ich glaube, es ist in einer liberalen Demokratie wichtig, dass wir uns gemeinsam überlegen, was die richtige Art und Weise ist zu erinnern. Und ich glaube, Literatur bietet uns eine Möglichkeit, eine Antwort darauf zu suchen. Ich glaube, wir werden es nicht irgendwann hinsetzen und werden zu Protokoll geben, was jetzt die richtige Art und Weise zu erinnern ist. Manche Menschen in diesem Land glauben, sie wissen darauf die Antwort. Ich habe sie nicht. Aber ich glaube, wir müssen mit dieser Frage ringen. Und wenn Stella nur einen ganz, ganz kleinen Teil dazu beigetragen hat, dass wir das wieder tun, ein bisschen mehr. In Zeiten, in denen 4 von 10 deutschen Schülern über 14 Jahre nicht wissen, dass Auschwitz-Birkenau ein Vernichtungslager war, dann hat dieses Buch mehr erreicht, als ich gedacht habe.
Ich kann das ehrlich gesagt nur unterstützen. Ich habe dein Buch sehr gerne gelesen und es wurde auch nie diskutiert, ob du gut mit böse verwechselt hast, sondern es ist eine sehr akademische Diskussion darüber geführt worden, ob das der richtige Ton war oder an einigen Stellen zu kitschig. In meinem Freundeskreis und auch bei mir hat das Buch ganz viel ausgelöst und die Menschen haben diskutiert und haben es mit einer völlig neuen Form von Schuld konfrontiert worden und das hat zu Diskussionen geführt und deshalb freue ich mich auch auf dein nächstes Buch, ganz besonders. Ja. So, jetzt wieder ein schwierig harter Übergang, aber sonst ist das Rosato kalt. Mit Pilzen und Salbei und Pinienkernen. Mal gucken. Ja. Guten Appetit. Vielen Dank.
Herzlichen Dank fürs Kochen.
Ja, sehr gerne.
So.
Ein Salat.
Also, ich sehe Parmesan. Ich hoffe, es ist so viel, wie du es dir vorhin angedeutet hast. Oh Gott, das ist lecker, Marion.
Gut. Okay. Gerne, gerne.
Ja, es ist natürlich viel besser als das bei uns zu Hause. Ja, es schmeckt toll.
Soll ich euch noch einen kleinen Salat dazu geben?
Sehr gerne. Ja?
Danke.
Nachdem das Risotto so gut ist, nehme ich alles, was du hast.
Okay. Sehr gut. Ja, das ist beim Risotto, muss man halt immer auf den Punkt.
Du musst jetzt machen, weil wir gerade.
Genau. Das ist natürlich, jetzt hoffe ich, dass es nicht ein bisschen zu weich geworden ist. Das ist mit der Zeit natürlich. Dieses Bissfestigkeit, darüber streiten sich auch die Geister. Mhm. Dass der eine mag es so, der andere so. Und man merkt natürlich, dass das Reis, das saugt immer mehr und mehr Flüssigkeit auf. Also eigentlich möchte man das ja schön, dass es so eine Mischung ist. Nicht zu fest, nicht zu weich, aber ja, das ist einfach genau die richtige Konsistenz. Das ist halt eine Kunst, da muss man das auch mehrmals machen. Und das jetzt auf dem Punkt, das genau so hinzukriegen für euch, war natürlich jetzt nicht ganz so einfach. Also ich hoffe, dass das super einfach schmeckt. Auch die Reissorte ist natürlich wichtig. Nicht? Wir haben eine sehr schöne Cannoli-Reis. Arborio nimmt man ja auch gerne. Und einfach authentisch aus Italien und die Brühe, wenn die gut ist, also wenig Zutaten, aber dafür kommt es auf die Qualität drauf an. Genau, und dann die Liebe.
Die Liebe von
ja. In genau. Das hoffentlich schmeckt
man. Die Liebe, finde ich, schmeckt man am deutlichsten.
Sehr gut, okay.
Ja, schmeckt schön, schön. Ganz toll.
Ja. Meinst du, wir sehr vergessen gut. Die Wirklichkeit, während wir essen?
Ja. Ein bisschen, ja. Müssen wir mal die Mikros ausmachen jetzt.
Ja, das ist eine gute Überleitung. Denn,
an dieser Stelle geht dieser Podcast in der Regel zu Ende, wenn wir die Teller haben und die Münder voll sind und man sowieso nicht mehr sich so deutlich artikulieren kann. Vielen Dank, lieber Takis, dass du bei uns warst. Ja. War ein sehr schönes, sehr ernstes Gespräch zum Teil. Ich sitze dir gegenüber und konnte sehen, dass du manchmal mit dir gehadert hast. Ich hoffe, dass du dich trotzdem als wohlgefühlt hast und danke dir sehr.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Das war Quatschen mit Soße, der Küchentalk von Essen und Trinken. Fotos und Videos zu diesem Podcast finden Sie auf unserer Homepage essenundtrinken.de und unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook und Instagram. Bis zum nächsten Mal.
Audio Now.